Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio. Wo und wann Sie wollen.
In fast allen Schulklassen und Jugendgruppen gibt es sie, aber auch unter Erwachsenen im Job und in der Freizeit. Und zwar Menschen, die von anderen gemobbt werden, gehänselt werden, die Außenseiter sind. Welche Gründe hat das und warum gibt es in jeder Gruppe Außenseiter? Gehört Klickenbildung und Ausgrenzung anderer mit zum Erwachsenenwerden dazu? Oder warum nimmt das Lästern auch im Erwachsenenalter oft kein Ende? Damit beschäftigen wir uns heute in der Domradio-Beratung. Mein Name ist Dagmar Peters und ich freue mich, dass Sie zuhören. Die Domradio-Beratung. Warum hänseln mich eigentlich alle? Außenseiter gibt es überall. Darüber wollen wir heute auch sprechen. Und Josef Zimmermann ist zu Gast. Ich freue mich, dass Sie da sind, weil Sie eben ja in der Beratungsstelle hier in Köln auch ja mit Kindern und Jugendlichen sich schwerpunktmäßig beschäftigen. Das wird sicherlich auch mal Thema sein. Zumal ja eigentlich alle Kinder und Jugendlichen oder auch die Babys schon in Gruppen sind. Sei es da eine Krabbelgruppe, sei es die Gruppe Familie, die Gruppe Kindergarten, irgendwann die Gruppe Schule oder in einer Freizeit eine Turngruppe. Überall gibt es Gruppen und da muss jeder seinen Platz finden. Was mich interessiert ist, wenn jetzt zum Beispiel ein kleines Kind zum ersten Mal in eine Gruppe nach außen, außerhalb der Familie kommt. Was passiert da eigentlich, wenn da die verschiedenen Temperamente und Charaktere aufeinanderprallen?
Ja, gut, Sie haben natürlich verschiedene Temperamente und Charaktere. Wir, ist ja erst als Grundlage zu sagen, Menschen kommen nicht als Außenseiter auf die Welt. Also Außenseiter ist keine persönliche Eigenschaft, ist auch nichts genetisch Mitgegebenes, sondern wir alle kommen mit unterschiedlichen Temperamenten, mit unterschiedlichen körperlichen, seelischen Eigenschaften auf die Welt. Wenn wir Menschen oder sagen wir mal jetzt von Kindesbeinen an sich die erste Gruppe bildet, sagen wir im Kindertagesalter mit 2 oder 3 Jahren, dann hat sich die Gruppe zu finden. Kinder mit unterschiedlichen Eigenschaften, mit unterschiedlichen sozialen Hintergründen, mit unterschiedlichen Normen und Werten in der Familie, mit unterschiedlichen Familienangehörigen und so weiter. Das heißt, mit unterschiedlichen Eigenschaften vom Hintergrund kommen zusammen.
Und unterschiedlichen Lebenserfahrungen.
Und Lebenserfahrungen müssen sich sortieren. Und das nennt man dann den sogenannten Gruppenprozess oder Gruppendynamik. Und da ist Außenseitersein eine Variante von Gruppenbildung. Es gibt dann diejenigen, die Gruppen bilden sich dann darin, dass sich Wortführer bilden, dass sich Klicken bilden, dass sich Kerngruppen gründen, dass sich vielleicht verschiedene Gruppen gründen, die umeinander gehen, aber auch immer mal entweder temporär oder festgelegt, das ist dann die Frage, wie problematisch wird das, dass es sogenannte Außenseiter gibt.
Oder woran macht sich das denn fest? Das sind ja nicht unbedingt einfach die schüchternen Kinder, die sich nicht trauen mitzumachen. Das kann ja jeden irgendwie in der Gruppe irgendwie anders ist.
Genau, wenn Sie sagen, nicht das schüchterne Kind, das meinte ich eben damit, nicht die Persönlichkeitseigenschaft entscheidet primär darüber, weil das wäre ja auch problematisch, weil sonst wäre ja Außenseiter sein eine Persönlichkeitseigenschaft und das wäre, damit würde der Mensch, der unter Umständen nachher darunter leidet, quasi selbstverantwortlich dafür gemacht, im Sinne von, ja, du bist ja schüchtern, deshalb bist du Außenseiter. Das wäre fatal. Sondern die Gruppennorm entscheidet darüber. Ein Beispiel. Nehmen wir mal Beispiel Kommuniongruppe, eine spätere Gruppe. Jetzt etwas sehr holzschnittartig und völlig entgegen Gender und dergleichen. Wenn in dieser Kommuniongruppe vielleicht, sagen wir mal, 5 Mädchen sind und ein Junge, dann kann ein schüchternerer Junge, einer, der vielleicht gerne bastelt, der Star in der Gruppe sein, total gut klarkommen. Wäre dieser gleiche Junge vielleicht in der Gruppe mit 5 Fußball spielen wollenden Jungs und er der 6., der nicht gerne Fußball spielt, lieber bastelt oder lieber den Geschichten zuhört, wäre die Gefahr oder die Möglichkeit relativ groß, dass er Außenseiter wäre. Völlig unterschiedliche Gruppenerfahrungen mit dem gleichen Kind.
Wobei auch, wie Sie eben gesagt haben, die Gruppe mit den 4 oder 5 Mädchen, dem einen Jungen, auch da möglich ist, dass der Junge zum Außenseiter wird oder sich so fühlt, weil die anderen sich zusammenrotten.
Genau, das kann sein, dass die sich vielleicht über ganz spezielle Mädchenthemen vielleicht zusammenrotten würden. Der Junge es aber vielleicht nicht so als Ausschluss oder Gefahr erleben würde, weil er mit den Themen eh nicht so zu tun hätte und von seiner Identitätshaltung, ich bin Junge, vielleicht sogar eher sagen könnte, nee, damit möchte ich auch nichts zu tun haben. Also es ist ein Prozess zwischen, wie werde ich identifiziert, also als was, welche Rolle wird mir zugeschrieben seitens der Gruppe und wie identifiziere ich mich? ich.
Aber die Gruppennorm, wie entsteht die denn? Weil jeder Einzelne da ja dann irgendwie etwas mit zu tun hat. Oder sind es die Wortführer, die da so eine Richtung vorgeben?
Man kann kein A und B, man kann kein Nacheinander machen. Man kann nur als Beobachter feststellen, dass in dem Moment, wo Gruppen zusammenkommen und kurz, nehmen Sie mal als Beispiel, Sie kommen in eine Erwachsenengruppe neu. Menschen, die sich nicht kennen, vorher nicht kennen. 10 Menschen in einer Gruppe. Zuerst ist ein Moment Schweigen, nonverbales Abtasten. Man guckt rum. Man guckt erstmal, wer könnte mir hier sympathisch sein, wer könnte mir unsympathisch sein. Wir bringen unsere Vorurteile als Sortierungshilfe mit, erstmal als Hilfe. Wie ist das mit dem, der sitzt, der guckt so geduckt? Ist er vielleicht eher unsympathisch? Ah, ich kenne schon jemanden, der war mir auch schon unsympathisch. Oh, das ist ein unsympathisch. Also wir legen unsere Vorbewertung, Vorurteile auf andere Menschen. Das heißt, wir sortieren innerhalb von 2-3 Minuten eine mögliche Gruppenstruktur und unsere Rolle darin. Und das wird nonverbal und in den ersten Kommunikationen, dann gibt es immer jemanden, der entweder das nicht aushalten kann oder der vielleicht in anderen Gruppen die Erfahrung gemacht hat, wenn ich mich schnell melde, gehöre ich dann eher zu den Wortführern, kann ein bisschen was die Gruppe steuern, bis sich jemand meldet und anfängt zu sprechen. Und dann ist bereits der Erste gewissermaßen an den Kopf gesetzt. Und dann kommen die anderen danach. Oder es kann auch passieren, dass derjenige, der als Erstes etwas sagt, es sehr ungeschickt formuliert und sich dadurch ans Ende der Gruppe anstellt, beziehungsweise von den anderen ans Ende gestellt wird. Das sind Prozesse, die laufen in 5 Minuten.
Das ist jetzt erstmal gar nicht unbedingt mit dem Hintergrund immer zu sehen, sondern das sind jetzt Dinge, die einfach ablaufen und der Hintergrund ist noch gar nicht da. Wenn der Hintergrund aber tatsächlich der ist, dass ganz andere Lebensgewohnheiten da sind, dass vielleicht ein ganz anderes Pausenbrot mitgenommen wird, das dann verglichen wird und man dann in eine Ecke gedrängt wird, weil du hast ja nie Apfelschorle mit. Ich weiß es nicht, ob das so tatsächlich stattfindet. Aber wenn eben ein Kind etwas mitbringt, was anders ist als das, was alle anderen haben, dann wird es aber auch nicht unbedingt automatisch zum Außenseiter, oder? Das hängt doch wieder vom Kind ab.
Es ist nicht automatisch so. Die haben eben gesagt, an dem Beispiel jetzt mit der Gruppenbildung. Außenseiter in den ersten 5 Minuten wird nicht willentlich gesteuert. Da ist nicht jemand, der aufsteht und sagt, du bist jetzt der Außenseiter, ich bin der Chef und ihr seid die Mitläufer. Das läuft unbewusst. Es wird ein längerer Prozess, wenn es sich etwas chronifiziert, wenn Gruppen sich dauerhaft bilden und dann Rollen festgelegt bleiben. Dann können bestimmte Eigenarten, Eigensinnigkeiten, eigene Formen, ich nehme mal ein ganz plattes Beispiel, in den 70er Jahren oder noch besonders in den 60ern, Kinder mit einer Zahnspange oder roten Haaren waren eher in der Gefahr, in Anführungsstrichen, zu Außenseitern erklärt zu werden. Oder mit Brillen. Brillenschlange oder Zahnspange wurde schlecht geredet. Heutzutage ist das nicht mehr Thema. Können andere Persönlichkeitseigenschaften, dass man nicht einen bestimmten Musikgeschmack hat, dass man nicht an bestimmter Sportart interessiert ist oder es vielleicht nicht so gut kann.
Aber eben auch Richtung aussehen schon sehr früh. Also dick und dünn wahrscheinlich, weil die Kinder es bei den Eltern miterleben, dass sowas sortiert wird.
Es wird sehr früh sortiert und wenn Sie eben benannt haben, es kommt auf die eigenen das, was man schon mitgebracht hat. Je mehr Erfahrungen wir im Leben haben, umso mehr bringen wir natürlich unsere Lebenseinstellungen schon mit und sortieren uns mit. Aber bei einem Kind oder auch für uns Erwachsene ist es nicht vorgegeben automatisch, ich bin Außenseiter, sondern die Gruppe bestimmt die Position und dann ist es eine Frage, wie bleibe ich dauerhaft drin? Richte ich mich vielleicht auch ein, vielleicht sogar mit dem Gefühl, das ist völlig in Ordnung so, ich will da auch gar nicht so zugehören, leide auch nicht runter, weil ich vielleicht auch nicht getriezt werde, sondern in Ruhe gelassen werde. Vielleicht andere, die auch mehr am Rande stehen, mit einem gewissen eigenen Talenten, mich zusammenfinden und eine kleinere Gruppe gründe.
Und es kann auch sein, dass man vielleicht im Laufe eines Gruppenprozesses, weil wir gerade wirklich geguckt haben, wie ist das, wenn man reingeht, irgendwann sich die Rollen doch nochmal verändern. Ist das möglich? Wie ist das möglich? Wie kommt man vielleicht auch aus einer Außenseiterposition wieder raus? Viele Themen noch, die wir heute besprechen können im Laufe dieser Sendung. Außenseiter gibt es überall. Warum hänseln mich eigentlich alle? Vermutlich war auch jeder schon mal in irgendeiner Schublade drin, bei anderen, wo andere den Stempel aufgesetzt haben, Mensch, der oder die ist aber so oder so. Diese Schubladen sind also anscheinend, wie ich gerade gelernt habe, so eine Art Sortierungs- oder Orientierungshilfe. Unsere eigenen Vorurteile nehmen wir zur Hand, um so ein bisschen etwas einordnen zu können. Man kann ja seine Meinung auch noch ändern. Ich gucke den Herrn Zimmermann gerade an. Ich habe nur den Eindruck, dass Kinder nicht so schnell den Stempel aufsetzen und eher es tatsächlich noch Möglichkeiten für Kinder gibt, innerhalb der Gruppe auch noch eine bessere Position zu erlangen als die des Außenseiters.
Ja, Kinder, das ist ja das Schöne. Kinder kommen erstmal noch nicht mit Schubladen auf die Welt. Die Schubladen werden ja im Laufe des Lebens gezimmert. Einerseits zimmere ich die aus den Erfahrungen, die ich in meiner Familie mache, im Rahmen meiner Familie, wie wird da mit dem Fremdartigen, mit dem, was mir erstmal fremd ist, mit dem, was mir erstmal eigentümlich erscheint oder mit dem persönlichen Eigensinn umgegangen. Daran lerne ich ja oder bekomme ich mit über Botschaften meiner Eltern oder meines Familienwesens, wie mit dem, was etwas außerhalb von uns steht, mal anders erscheinen kann, umgegangen wird. Nochmal eine Schleife, das Fremdeln ist uns Menschen aber auch eigen. Es macht keinen Sinn, so zu tun, zu sagen, wir gehen immer vorurteilsfrei mit anderen Menschen um. Das ist eine schöne Norm, die verleugnet allerdings, dass wir fremdeln und sorgt dann eher dafür, dass wir uns nicht zugestehen, wo wir Vorurteile haben, um sie dann zu verändern. Das heißt, wie gesagt, Kinder kommen erstmal mit weniger Schubladen auf die Welt und gucken offen in die Welt. Wenn die dann in der Bahn als 2- oder 3-Jährige oder auf dem Weg zum Kindergarten einen Menschen sehen, der sich entweder eigentümlich verhält, anders verhält oder vielleicht anders aussieht, gucken die erstmal total neugierig hin. Ich kenne noch beispielsweise die Norm bei mir zu Hause in den 60er Jahren, als neugieriges Kind, wie Kinder so sind, bei behinderten Menschen genauer hinzugucken. Da gab die Norm, guck nicht dahin. Aber das Gucken hilft einem ja erstmal zu gucken, was ist denn da? Ist ein offenes Gucken. Das ist die Frage, wie wird einem das zugestanden? Und erstmal ist dann nicht die Bewertung, sondern erstmal die Bewertung, das ist anders, da gucke ich mal genauer hin. Über die Art, wie wir in Gruppen empfangen werden, wie wir uns in Gruppen sortieren, fangen wir an, Schubladen zu bauen, die uns erstmal helfen, ein bisschen was die Welt zu sortieren. Dann sortieren wir rein, es gibt Menschen mit blonden Haaren, es gibt Menschen mit braunen Haaren, es gibt Menschen mit schwarzen Haaren, das gleiche mit Augen und so weiter. Daraus entstehen immer mehr Schubladen, auch was Verhaltensweisen angeht, damit ich aus diesen Schubladen ein bisschen was mein Verhalten steuern kann, wissend, bei Kindern, die so und so sich verhalten, ist es besser, dass ich mich so und so verhalte. Ist also eine Orientierungshilfe, nutzen wir ja auch im Alltag. Problematisch ist es, wenn wir unsere Schubladen dann zumachen und nie mehr aufmachen. Wenn wir dann einen riesigen Apothekenschrank drin haben, der verstaubt. Erstmal ist der Apothekenschrank mit vielen Schubladen hilfreich für uns. Wichtig ist aber, dass wir den immer mal wieder aufmachen, die Schubladen gucken, was ist denn da überhaupt noch drin. Also mal sortieren und gegebenenfalls aussortieren, wenn wir neue alternative Erfahrungen machen. Sagen, die Schublade brauche ich eigentlich nicht mehr oder ich mache ein anderes Etikett drauf. Das ist bei uns Erwachsenen dann mehr und mehr ein Problem. Und Kinder, die dann mit Erwachsenen zu tun haben, die, sagen wir mal, ein sehr enges, rigides Schubladendenken haben, können natürlich dann in der Gefahr sein, das schneller zu übernehmen und dann auch auf andere Kinder zu übertragen.
Ich überlege auch gerade, wenn es Kinder gibt, die vielleicht, wie Sie haben eben selber gesagt, nicht so die Fußballtypen sind, die aber auch sich nicht verstellen möchten und nicht mitmachen möchten, dann sind sie vielleicht Außenseiter. Kommt es dann auch so ein bisschen auf das Selbstbewusstsein des Kindes an, dazu zu stehen? Oder wird es auf der anderen Seite auch die Kinder geben, die dann, obwohl sie keine Lust haben, dann mitmachen, um zur Gruppe dazu zu gehören?
Das geht beides. Das eine kann ja sein, dass ein Kind, wenn es auch nicht dauerhaft schlecht behandelt wird, das ist ja immer eine Frage, wie stark werde ich auch in die Enge getrieben? Oder wie stark fühle ich mich in die Engen getrieben? Und da ist natürlich auch ein bisschen was natürlich das Temperament des Kindes. Anscheinend ein Kind, was offenherziger, mit offenerem Blick auf die Welt gekommen ist. Wir kennen das, es gibt Kinder, die gehen offen durch die Welt. Es gibt Kinder, die sind etwas vorsichtiger durch die Welt, etwas ängstlicher, zurückhaltender. Und entsprechend reagieren wir Erwachsenen, andere Kinder auch unterschiedlich darauf. Also Kinder, die von sich aus ihr Verhalten, was sie vielleicht etwas außerhalb der Gruppe stehen ist, als ein gutes, im besten Sinne eigensinniges Verhalten, meinem Sinne von, ich bastel total gerne, ich spiele total gerne an Teichen mit Fröschen, mit Kaulquappen und dergleichen und Fußball ist nicht so mein Ding, haben ihr eigenes, wenn sie darüber zu Hause noch Unterstützung erfahren und vielleicht auch in anderen Bereichen andere Kinder haben, dann erleben die sich nicht unbedingt als Außenseiter, sondern als Kind, was sich für das, was jetzt die Gruppennorm macht, nicht interessiert. Wenn jetzt die Gruppennorm aber dauerhaft aggressiv auf dieses Kind reagiert, also ausschließend, dann wird das Kind natürlich ein Problem bekommen.
Also du spielst ja doch nie mit oder du kannst ja gar nicht Fußball spielen.
Genau, auch an anderen Stellen nicht teilhaben lässt oder du spielst nicht mit oder du bist blöd oder was soll denn das? Aber jetzt mal kurze Schleife. Das Zanken würde ich jetzt nicht gleich als böse oder falsch abkanzeln. Das Zanken oder Triezen oder Provozieren ist erstmal auch der Versuch von uns Menschen, von Kindern, den anderen verstehen zu wollen. Zu gucken, was passiert denn dann? Weil der ist mir ja fremd. Also kitzel ich den mal an der Stelle. Piekse ich den mal und guck mal, ob der auch Aua macht wie ich oder wie der dann damit umgeht. Um dadurch vielleicht etwas Sortierung von diesem Menschen zu kriegen. Weil das Fremde macht mir auch erstmal ein bisschen Unbehagen, ein bisschen Angst. Also guck ich mal, was macht der. Und dann ist Zanken ein Versuch der Kontaktaufnahme, was erstmal so verstanden werden sollte. Wenn das natürlich dauerhaft ist, dauerhaftes Zanken, dauerhaftes Triezen, dann kriegen wir ein Problem. Dann ist das die Vorstufe von zum Außenseiter etikettieren bis in der schlimmsten Form zum Mobbing.
Da werden wir gleich auf jeden Fall noch zu kommen. Eine Sache fällt mir noch ein, die ich dazu gerne wissen würde. Kann auch einer in der Außenseiterschublade landen, weil er was besonders gut kann? Also sprich, dass der Neidfaktor da ist, dass andere denken, Mensch, das könnte ich gerne auch, aber aus dem Grunde dicht machen?
Ja, natürlich. Ja klar, das ist doch das, was wir dann kennen, dass ein Kind, was sagen wir im Schulunterricht, interessiert ist, Freude hat, offen ist und gerne lernt von welchen, die vielleicht entweder neidisch sind oder damit ihr eigenes Defizit kompensieren wollen, was ich sehr nachvollziehen kann, machen wir Menschen, zum Außenseiter. Das heißt, das ist dann der Streber oder die Streberin. So, das ist dann ein sehr natürlicher Reflex. Nicht gut, moralisch nicht so doll, aber als Erwachsene sollten wir es überwunden haben, bei Kindern erstmal auftretend, dass ich meins, mich auch ein Stück weit reguliere, indem ich einen anderen in eine Ecke bringe.
Wir haben also noch viel Gesprächsstoff, denke ich. Gleich werden wir auf jeden Fall auch nochmal auf den Sportunterricht zu sprechen kommen. Da werden oft Gruppen gewählt und da habe ich das Gefühl, da werden beim Sport die Guten gefeiert und die übrig bleiben, sind dann auch sehr schnell die Außenseiter. Gleich um halb aber erstmal die Nachrichten aus Welt und Kirche hier im Domradio. Die Domradio-Beratung. Heute reden wir über Außenseiter, über Klickenbildung. Was passiert denn da eigentlich? Josef Zimmermann sitzt mir gegenüber. Wir haben eben auch schon ein bisschen über Schule oder Schulunterricht gesprochen und beim Sport werden oft die Guten gefeiert. Da werden dann die Gruppen gewählt und das Gemeine ist, dass es dann doch oft so ist, dass immer dieselben als erstes reingewählt werden und immer dieselben nachher übrig bleiben und die sind ja ganz automatisch, ohne dass sie selber irgendwas gemacht haben, vorher in so einer Außenseiterrolle drin.
Ja, das sind die Armen auf der Resterampe. Jetzt haben sie mit Sportunterricht ja wirklich das Kniffligste überhaupt genommen im Schulwesen, was das angeht, was so die Gruppenbildung angeht. Weil ich glaube, da kommt halt der Teil rein, dass im Ursprung von Gruppe tatsächlich die Körperlichkeit entscheidet. Oder die Körperlichkeit eine hohe Ausdrucksform ist davon, welche Position nehme ich ein. Dass da unsere archaischen Bilder geweckt werden, nur der Starke und Mächtige kann sich durchsetzen und nur deshalb muss der Gruppenführer oder Gruppenleiter sein. Interessanterweise, dieses sozialdarwinistische Prinzip, was sich ja durch die Jahrhunderte zieht, was Kriege mit verursacht hat, Kolonialkriege verursacht hat, die beiden Weltkriege mit als eine Ideologie unterfüttert hat, dass die in der Natur teilweise gar nicht stimmt. Bei den Wölfen wird als Leitwolf nicht unbedingt der Größte gewählt, sondern derjenige, der am meisten um sich zeigt, also am meisten auch darauf achtet, dass das Rudel gesamt überlebt und nicht nur wenige, nicht nur die Starken und Kräftigen. So viel am Rande. Und bei Sport rückt uns das besonders nah, sowohl in der Form darüber besonders die Gruppennorm festzulegen, als auch da die erhöhte Kränkbarkeit.
Ja, ich meine, wenn jemand vielleicht weiß, ach, ich bin ja nicht so gut im Basketball oder Volleyball oder ich treffe ja auch selten oder ich kann nicht so gut werfen, dann sind diejenigen ja auch sich eigentlich schon dieses Defizits bewusst und es wird dann nochmal deutlich gemacht, indem eben die Gruppe das auch bewertet.
Ja, das Defizit wird bewusst und besonders kränkbar sind wir Menschen in unserer Körperlichkeit. Das rückt uns am nächsten. Nicht umsonst wird, wenn man einen richtig zanken will, wird auf eine körperliche Eigenschaft zurückgegriffen. Früher, wie gesagt, war es die Zahnspange, die Brille, die roten Haare, das dick oder dünn sein, was auch immer. Heutzutage sind es vielleicht andere körperliche
Klamotten vielleicht aber auch,
sind es
was
die Klamotten, am Körper die man am Körper trägt. So, aber auch die sportliche Leistungsfähigkeit. Fähigkeit, die, hatte ich ja eben gesagt, in früheren Gesellschaften sehr entschieden haben darüber, wer oben steht. Sparta als Beispiel wird uns ja immer noch als Beispiel genannt. Athen auch mit Olympischen Spielen. Wir kriegen es ja auch nicht anders vorgespielt bei Olympiade, bei den Weltmeisterschaften, bei dem Leistungssport, wie bedeutsam es ist, Erster zu sein und nicht unbedingt als Mannschaft gemeinsam ein gutes Spiel abzuliefern oder gemeinsam, na, das Dabeisein ist alles, wird nicht als die gute Norm beschrieben und wir machen es mit allen Mitteln, Erster zu sein, Doping inklusive. Und das spiegelt sich im Schulalltag wieder.
Und ich glaube, dass es auch Kinder gibt, die eben diese besondere Rolle eines Außenseiters, wo man ja auch Aufmerksamkeit bekommt, nicht so gerne haben und dadurch ein wenig unsichtbar werden oder sich unsichtbar machen.
Das Unsichtbar machen, das Unsichtbar werden ist zum einen unter Umständen eine Reaktion darauf, auf das, das in der Rolle nicht in dieser, in dieser negativ exponierten Rolle zu sein. Etwas anderes wäre das ja, und da sind natürlich Sportpädagoginnen, Sportpädagogen besonders gefragt im Umgang mit sowas. Vielleicht kennen Sie das Sams, also das, die Sams-Geschichten und ein Buch dreht sich sehr eng, da denke ich mal, Paul Maar hat da so seine Erfahrung mit Sportlehrern gehabt, dreht sich darum, wie ein Sportlehrer dieses sozialdarwinistische Prinzip in den Unterricht ziemlich reinbringt, beziehungsweise die Lautsprecher auch sehr darin unterstützt, dass er die immer wählen lässt. Da ist die Frage der Pädagogik oder der Gruppenführung, A, kann jemand, der vielleicht in dem einen Sport in der einen Schule schlechter ist, kann der in der anderen mal eine bessere Position einnehmen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann das Wählen abzuschaffen, sondern Gruppen zu bilden. Das heißt, da als Leitung stärker einzugreifen. Genauso wie wenn dauerhaft getriezt, dauerhaft ausgeschlossen wird. Da ist eine Gruppenleitung gefragt, in der Regel dann die Erwachsenen, die der Gruppe vorstehen.
In der Tat ist es bei der Sams-Geschichte der Martin Taschenbier der Außenseiter, der halt eben im Sportunterricht nicht so gut ist und dann gibt es dann so einen coolen, kräftigen, der immer so der Anführer ist. Da gibt es dann eben auch gruppendynamische Prozesse. Wie gehen wir denn gruppendynamisch damit um, dass wir verschieden sind?
Erstmal die Verschiedenheit anzuerkennen. Die Verschiedenheit anzukennen und nicht mit Moral, mit Erwachsenenmoral wegzuwischen und auch nicht überzutünchen im Sinne von nein, bei uns gibt es keine Unterschiede, nein, bei uns kriegen alle ihre gleichen Chancen, nein, bei uns gibt es all das nicht. Das ist falsch, weil damit tabuisiere ich das Thema. Ich hatte ja ganz am Anfang gesagt, wir Menschen fremdeln in der Welt, das gehört dazu, weil erstmal vorsichtig oder umsichtig dem Fremden gegenüber zu sein, schützt uns auch. Das ist erstmal natürlich. Genauso das Etikettieren, also Schubladen, Vorurteile haben, ist erstmal ein natürlicher Prozess. Das Verfestigtsein darin, das ist ein Problem. Zanken ist erstmal eine natürliche Form von Kontaktaufnahme. Das Verfestigen in Hinsicht zu dauerhaft Triezen, Ausschließen, bis hin später Mobbing, das ist entglitten. Und spätestens dann sind Pädagogen gefragt, also erstmal Zanken nicht sofort zu unterbinden, sondern zu schauen, Moment mal, was entsteht aus dem? Entsteht aus dem Zanken, Kinder, die sich prügeln, können nachher beste Freunde sein, weil sie die Kräfte gemessen haben und dadurch festgestellt haben, hey, ich habe den anderen mal zu packen, spürbar bekommen. Wenn ich das nicht sofort unterbinde, kann ich vielleicht sogar einen positiven Gruppenprozess damit unterstützt haben. Dann aber als Erwachsener rechtzeitig zu merken, Moment mal, jetzt geht das dysfunktional, das geht jetzt negativ, das wird hier dauerhaft, hier wird dauerhaft jemand gezankt, getriezt, ohne dass dann positiver Effekt mit entsteht. Dann habe ich einzugreifen und das Thema offen zu machen. Also, was ist das Fremde hier? Was ist das, was uns zum Ausschluss bringt? Was ist das, was uns in der Klassengemeinschaft ein Problem macht, dass jeder nach seiner Art, nach seiner Fasson glücklich und zufrieden werden kann? Nicht benennend, du bist der Böse, der ausschließt und du bist das arme Opfer, sondern als Klassenthema zu machen. Das ist das Grundprinzip, auch beim Mobbing, also in der schlimmsten Form, als Leitung einer Klasse damit umzugehen, im konkreten Fall es zum Klassenthema zu machen. Nicht persönlich benannt, sondern als Thema, wie gehen wir mit Fremdartigkeit um? Wie gehen wir damit um, dass Kinder unterschiedlich sind, dass manche mitspielen, manche ein Spiel super können, manches weniger gut können. Wie können wir darauf achten, dass diejenigen, die in der einen Disziplin es nicht so gut können, aber in der anderen Disziplin mal glänzen können?
Mathe-Genie kriegt sicher nicht so viel Anerkennung wie der Supersportler.
Da ist die Frage, wie gehe ich aber in der Klasse damit um, dass ich das Mathe-Genie auch mal einen Abklatscher schenke, vergleichbar mit dem Fußball. Also als Lehrer den Abklatsche und sage, hey, super gemacht.
Ist tatsächlich das Mathe-Genie wahrscheinlich eher der Streber, der Superfußballer ist der Held.
Ja, aber da kann ich trotzdem ein Stückchen darauf hinweisen, auch der Fußballer, der alles hält, könnte in einer anderen Kategorie als Streber benannt werden, einer, der immer alles halten muss, der sich keinen Fehler gönnt. Das ist die Frage, wie ich mit Kindern das bespreche, damit umgehe, alternative Erfahrungen schaffen, wo auch das Klassengenie in Mathe auch mal glänzen kann, auch mal in einer bestimmten Form eine Rolle übernimmt, worüber die Klassengemeinschaft oder wo es für die Klassengemeinschaft mit einem gewissen Stolz verbunden ist. Das haben wir gemeinsam geschafft, weil der dabei war und der uns da besonders drin unterstützt hat.
So verhalten wir uns in der Gruppe, in der Schule verhalten sich Kinder eben auf eine bestimmte Weise, haben ihre bestimmte Position. Was das Elternhaus damit zu tun hat, wie wir in der Gruppe sind, darüber unter anderem wollen wir gleich noch reden. Den Stempel draufsetzen und zu sagen, der ist aber so und so, das tun wir in unserer Gesellschaft gerne. Wir sortieren oft ja mit unseren Vorurteilen, wer wie ist. Und in einer Gruppe verhalten sich Kinder entsprechend ja ganz unterschiedlich, weil der eine will vielleicht dem anderen gefallen, macht etwas aus diesem Grund so, wie genau der beste Freund, die beste Freundin verhält sich vielleicht zu Hause ganz anders. Das ist natürlich jetzt die Frage, Josef Zimmermann, was hat das Elternhaus damit zu tun, wie wir uns in der Gruppe verhalten?
Das Elternhaus ist Vorbild für Verhalten in Gruppe, in mehreren Richtungen. In der ersten Richtung, wie fördere ich im Elternhaus oder wie kann ich zumindest anerkennen, dass mein Kind seinen eigenen Sinn hat? Negativ spricht man ja schon immer von dem Begriff eigensinnig, aber erstmal ist es ja positiv. Jedes Kind, jeder Mensch kommt mit einem eigenen Sinn, das heißt mit eigener Betrachtung auf die Welt, zur Welt. Das heißt, wie offen ist das Elternhaus, auch dieses Kind in seinem eigenen Sinn zu unterstützen und nicht übertrieben fremdelnd dieses Kind in eine bestimmte elterliche oder familiäre Norm zu drücken. Das und das soll aus dir werden, so und so verhält man sich in unserer Familie und so weiter. Beispiel, wie gehe ich jetzt damit beispielsweise damit um, als ein Mensch, der vielleicht lieber dem Schöngeistigen sich verpflichtet fühlt, dass vielleicht mein Kind ein richtig ordentlicher Straßenfußballer ist und Spaß daran hat und mit klugen Sätzen herzlich wenig anfangen kann und anfangen mag. Kann ich das akzeptieren? Kann ich das wohlschätzen? Kann ich mich mit dran freuen, wenn er dreckig und zerschunden nach Hause kommt und sagt, ich habe so und so gewonnen, so viele Tore geschossen? So, umgekehrt, ich als Fußballfan beispielsweise, kann ich es ertragen, wenn mein Kind dann lieber über andere Sachen reden möchte. So gehe ich ja schon mit meinem Kind um in der Unterstützung von Eigensinn und gebe meinem Kind ein Signal darüber, wie geht man mit Fremdem um. Gleichzeitig als Vorbild, was hören meine Kinder darüber, wie ich über andere Menschen spreche und mich anderen Menschen gegenüber verhalte. Wenn ich aus dem so und so Discounter rausgehe und dann steht jemand vor mit der Sammelbüchse. Wie gucke ich diesen Menschen an? Wie behandle ich diesen in Anführungsstrichen Außenseiter mit meinem Blick, mit meinem Gebaren, gegebenenfalls mit meiner Spende oder meiner Nichtspende? Und wie kommuniziere ich das zu meinem Kind, nonverbal und verbal? Das sind Signale, wo Kinder mitbekommen, so geht man in Anführungsstrichen mit dem anderen, mit dem Fremden, mit dem Außenseitigen um. In dieser Stufung auch. Dann natürlich direkt, wie ich mein Kind unterstütze, wenn es in Gruppen kommt. Wie ich mich selber offen diesen Gruppen gegenüber zeige. Bin ich misstrauisch der Erzieherin oder der Kindertagesstätte gegenüber der Lehrerin? Wenn es Probleme gibt, spreche ich dann arrogant, oberflächlich darüber? Oder erkenne ich den anderen an und rede nicht so, ja, die Frau so und so, die hat ja so eine Klatsche weg. Zack. Das nimmt ein Kind natürlich auf. So, oder wie ich auch über andere Menschen spreche oder mich im Straßenverkehr verhalte. Wie ich damit den Menschen, die mich bedrängen oder den Menschen, die ein eigenartiges Verhalten zeigen, umgehe. Wie schnell ich beschimpfe, wie schnell ich abfällig werde. Oder wie stark ich auch die Eigenart anderer Menschen vielleicht auch anerkennen kann.
Ja, dieser eigene Sinn, dass jeder so seine eigene Art hat, auf die Welt zu blicken, den zu behalten, ist in unserer Gesellschaft, denke ich mal, sowieso sehr schwierig, weil alleine in einem Leistungsprinzip Schule ja viele Normen gesetzt sind. Und wer da oben oder unten, rechts oder links rausfällt, der ist ja schon eigentlich eben nicht mehr mittendrin und dabei, sondern außen vor.
Ja. Mit dem Eigensinn auf die Welt kommend, mit dem Eigensinn die Welt betrachtend und sich in der Welt entwickelnd, ist immer mit Widerständen verbunden. Das ist auch nichts Negatives. Widerstände sind erstmal Entwicklungsaufgaben, die wir lösen können. Die sind erstmal Hürden. Und ohne Hürde kann man sich auch nicht entwickeln. Das Zahnen ist eine wahnsinnige Hürde, die genommen werden muss. So, da kommt, wenn wir das nicht wollten, dürften wir keine Zähne haben, hätten wir aber andere Probleme, immer nur Brei zu essen. Genauso ist es mit Seelischem, immer nur breiig durch die Gegend laufen will keiner von uns. Das heißt, eine Widerstände, auch bestimmte, naja, Zurücksetzungen, bestimmte Kränkungen stärken uns auch fürs Leben oder ermuntern, können uns auch fürs Leben ermuntern, weil wir ja die Hürde dann vielleicht genommen haben. Problematisch ist es nur dann, wenn ein Widerstand dauerhaft bleibt, wenn er für uns unüberwindbar gemacht wird durch andere, durch die Zuschreibungen der anderen, wenn es uns durch Zanken, Triezen, dauerhaftes Ausschließen uns keine Chance gegeben wird, diesen Widerstand zu nehmen oder zumindest zu umschiffen, um zu gucken, was ist denn dahinter. Da ist es, glaube ich, auch wichtig, dass Eltern sehr darauf achten, in Zusammenarbeit mit Erziehern in Kindertagesstätte und in Schule, darauf zu gucken, wo ist ein Widerstand, der dem Kind für seine Entwicklung vielleicht auch gut tun kann und nicht sofort von uns weggeräumt werden muss.
In der nächsten Stunde haben wir noch genug Zeit, uns damit zu beschäftigen, wie man mit Außenseitern umgeht und vor allen Dingen, wie man Mobbing vorbeugt, was dann noch eine stärkere Stufe der Ausgrenzung bedeutet. Die Domradio-Beratung. Umgang mit Außenseitern. Wie kann der funktionieren? Beziehungsweise muss es immer das anstrebenswerte Ziel zu sein, den Außenseiter in die Gruppe wieder hereinzuführen, Herr Zimmermann?
Nein, weil es ja die Frage ist, wie konnotiert der Außenseiter selber seine Position? Jetzt greife ich mal auf Märchen zurück, damit kann man das Thema nochmal wirklich schön abstecken. In Märchen, ja, die Grimmschen Märchen handeln fast alle von Außenseitern. Und zwar von zwei Arten von Außenseitern. Es sind zum einen die Außenseiter, die aufgrund einer bestimmten sozialen Not der Gruppe oder aufgrund wirklich übler und hässlicher Gefühle und Äußerungen von Mitgliedern der Gruppe ausgeschlossen werden. Also Aschenputtel, Hänsel und Gretel oder ganz besonders Schneewittchen aufgrund von Neid und Eifersucht von anderen oder aufgrund der sozialen Not, wobei bei Hänsel und Gretel ja auch Neid und Eifersucht auch mit einer Rolle spielen. Also da werden Menschen aufgrund des schlechten Verhaltens von anderen Menschen ausgeschlossen. So. Spannend an den Märchen ist, dass die über ihren eigenen Weg aber zum Glück finden. Also ist in den Entwicklungsversprechen drin, auch wenn du durch böse andere Menschen ausgeschlossen bist, hast du noch die Möglichkeit, deinen eigenen Weg zu gehen. Der ist dadurch nicht versperrt. Das ist ein Entwicklungsversprechen. Dann gibt es die Außenseiter, die aufgrund eines Eigensinns sich zum Außenseiter machen. Nehmen wir als Beispiel das tapfere Schneiderlein, was sagt, ich will nicht mehr die Normen langweiliges Schneiderlein erfüllen, sondern ich möchte hier als Ritter oder Soldat durch die Gegend ziehen, 7 auf einen Streich und so weiter. Das heißt, der stellt sich selber mit einer eigenen, selbst erfundenen Identität außerhalb seiner Gruppe und gelingt. Ganz spannend auch Hans im Glück, der auch sagt, für mich sollen andere Normen gelten. Dieses Streben nach Besitz, Gier, ist ja eigentlich schon früher Aussteiger aus dem Kapitalismus, das soll für mich nicht gelten, ich mache mein eigenes. Und er nimmt es in Kauf, von anderen für blöd erklärt zu werden, für ein bisschen Meschugge, aber er kommt zu einem gelingenden Leben. Das heißt, da sind zwei Formen von Außenseiter drin. Hänsel und Gretel, sicherlich erstmal die Leidenden unter dem Außenseitertum, genauso Schneewittchen, muss fliehen oder Aschenputtel oder Dornröschen, muss fliehen, muss aus der Bedrängnis heraus einen eigenen Weg finden oder diejenigen, die das Außenseitertum als eine große offene Straße in die eigene Freiheit erleben. Und das gilt es zu schauen in einer Gruppe, wie empfindet, erlebt das Kind denn selber seine Rolle darin?
Das heißt, dass Eltern erstmal gar nicht unbedingt direkt was tun müssen, sondern vielleicht mit den Kindern mal drüber reden, wie sie sich in ihrer Rolle fühlen. Oder kriegen Eltern das auch gar nicht mit, dass Kinder Außenseiter sind?
Das kann sein, dass Eltern es gar nicht mitbekommen. Dann weiß man nicht, ob es gut ist, weil sie sonst vielleicht überregieren will, oder ob es schlecht ist, weil ihr Kind dringend Hilfe bräuchte. Und leider andere Leute, andere umstehende Erzieherinnen oder Lehrerinnen, Lehrer vielleicht weggucken und sich dem Thema nicht stellen wollen. Aber wie gesagt, der erste Schritt ist, selber als Elternteil, dann, wenn man wahrnimmt, mein Kind lädt niemanden zu Hause ein oder ich bekomme von der Schule die Rückmeldung oder mein Kind beklagt sich oder beschreibt etwas, wo ich ein Unbehagen kriege, was seine Rolle angeht, mit dem Kind zu sprechen. Zum einen, wie erlebt es die Rolle, also wie identifiziert es sich selber in der Gruppe, in der Gemeinschaft, zu besprechen, wo gibt es alternative Erfahrungen, gibt es andere Gruppen, wo man sich gut fühlt, dann kann man Schulklasse vielleicht leichter ertragen. Gibt es Umstehende, die man mit ins Boot zu holen hat, weil in Kindertagesstätte und Schule primär sind die dort Arbeitenden verantwortlich für die Gruppendynamik und nicht das Elternhaus. Das heißt, Lehrerinnen, Lehrer anzusprechen, wenn das Kind sich unbehaglich fühlt, unglücklich ist, sagen wir mal aus dem Zanken zur Kontaktaufnahme ein dauerhaftes Triezen geworden ist, also was dysfunktional geworden ist, die Beteiligten auf ihre Verantwortung hinzuweisen, dass da gruppendynamisch was schiefläuft und das geändert werden muss. Und auch mit dem Kind selber Strategien zu überlegen, was kannst du selber tun?
Als Eltern hat man da oft nicht direkt die Möglichkeiten einzugreifen. Das heißt, man muss dann Gesprächspartner suchen, dort, wo die Kinder sind, ob es jetzt Kita ist oder Schule zum Beispiel oder in der Nachmittagsgruppe im Verein.
Ja, selber eingreifen, also direkt eingreifen im Sinne von, dann spreche ich jetzt mit den anderen Kindern. Niemals, weil das den Kindern, die da beteiligt sind, erstmal ja signalisiert, ihr seid unfähig. Oder du bist unfähig, du kannst das nicht, da muss ich helfen. Ist also für ein Kind auch von der Entwicklung her erstmal ein negatives Signal. Eingreifen höchstens, klar, dass ich die umstehenden Erwachsenen darauf anspreche und auf ihre Verantwortung bringe. Gegebenenfalls vielleicht Eltern der anderen Kinder oder Eltern eines anderen Kindes im Sinne von, Mann, die zanken sich die ganze Zeit und da entsteht so ein asymmetrisches Gefälle. Also wenn man mit den Eltern gut kann, was können wir denn da tun? Dass wir sie gegenseitig mal einladen lassen, sodass die sich in einem geschützteren Rahmen als Schulpausenhof vielleicht mal kennenlernen können und vielleicht befreunden können. Das wäre natürlich auch eine Intervention.
Aber eine, die dann der, in Anführungszeichen, Außenseiter nicht direkt spürt.
Die der nicht direkt spürt und vielleicht auch erstmal als Hilfe wahrnehmen wird oder als Unterstützung wahrnehmen wird, ohne da auf seine Außenseiterrolle bezogen zu sein. Empfiehlt sich erst recht bei Dingen, die im Anfang begriffen sind. Bei festgelegten, also bei richtigen Gruppenphänomenen, 2, 3 bilden den Kern und schließen aktiv andere aus, ist es zu kompliziert. Da kann man nicht die Eltern einzeln abklappern, sondern da ist wirklich die Schule oder die Kindertagesstätte gefragt, mit umzugehen. Und immer mit dem Kind im Boot, was sich da unwohl fühlt. Und das Kind, was sich unwohl fühlt, ist der Chef, der gehört werden muss, A, wie es sich fühlt und B, wie es möchte, dass damit umgegangen wird.
Die Domradio-Bereitung. Heute zum Thema Außenseiter. Viele Menschen haben es auch selber am eigenen Leibe erlebt. Sie sind in der Schule oder in der Gruppe gehänselt worden und kamen schwer aus dieser Rolle raus. Warum entwürdigen wir eigentlich? Niemand, der lästert, möchte doch selbst, dass schlecht über einen geredet wird. Und trotzdem passiert das sehr, sehr häufig in unserer Gesellschaft. Ist das in uns Menschen drin oder ist das angelernt durch den Druck, den unsere Gesellschaft auf uns ausübt, Herr Zimmermann?
Also da glaube ich an das Gute im Menschen und sage, das Lästern ist uns Menschen nicht von der Wiege her gegeben. Uns Menschen ist von der Wiege her gegeben, dass wir vielleicht vorsichtig und ja vielleicht beobachtend mit dem Fremden umgehen. Also erstmal fremdeln und vielleicht über, ja erstmal beäugen, je nachdem wie unser Temperament ist, oder offen auf das Fremde zuzugehen. Das ist eher uns Menschen gegeben, aber das Lästern dann ist bereits eine entglittene Form, eine entgrenzte Form des Umgangs mit dem anderen.
Also möglicherweise schon was in Richtung Mobbing geht, wenn denn der andere das mitbekommt. Oder wenn man merkt, dass ja heimlich über einen geredet wird, ist das ja auch ein unangenehmes Gefühl.
Das ist unangenehm und das ist bereits das ist eine Vorstufe des Mobbings. Wenn sich das chronifiziert, das Lästern, das schlecht über andere reden, bis hin zu Beleidigung, was ja dann schon teilweise ein Straftatbestand wäre, bis hin zu ja, Schneiden, Ausgrenzen über Worte oder tatsächlich real körperlich oder verbal zu bedrohen. Das sind die Steigerungsstufen von Lästern.
Manches macht sich bei den Jugendlichen dann irgendwann über Kleidung bemerkbar. Die versuchen dazu zu gehören und wir haben eben das Wort schon mal angesprochen in der vergangenen Sendestunde. Die machen sich so ein wenig unsichtbar, indem sie ihre Kapuzen-Shirts alle anziehen, Mütze am besten immer auflassen.
Ja, das ist, ja, bei Jugendlichen kennen wir auch, eigene Erfahrung in meinem Alter als Jugendlicher, da gab es gewissermaßen zwei Oberbekleidungsstücke über dem Hemd oder Pullover, was war. Es gab den Parka, der Parka war ja immer gleich. Der einzige Unterschied war, ob man die Fahne drauf hatte oder nicht. die Deutschlandfahne oder nicht. Und damals waren Deutschlandfahnen ja schon noch alle, die wurden ja schon noch ganz anders betrachtet. Also das war ja schon immer eher komisch, wenn jemand eine Deutschlandfahne da drauf hatte. Heutzutage ist das ja wesentlich entspannter. Das war eine Form von Konformität, die Jugendlichen hilft oder geholfen hat, nicht zum Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe zu klären, sich unsichtbar machen, gerade körperlich unsichtbar machen in einer Zeit, wo man sich körperlich besonders sensibel für Angriffe fühlt, was die Zahnspange, Möglichkeit der Zahnspange angeht, was Pickel angeht, wo man sich selber in seiner eigenen Haut sowas von unwohl fühlt, dass man wirklich darüber keinesfalls noch eine Verletzung oder eine Kränkung im Rahmen einer Unachtsamkeit, im blöden Spruch von jemand anderem ertragen kann und ertragen möchte. Deshalb sich möglichst bis auf, dass nur noch der Mund- und Nasenspitze rausguckt, zu bedecken. Das ist erstmal ein Schutz, den wir bei Jugendlichen heute ja an vielen Stellen auch noch wahrnehmen. Da wird es dann vielleicht teilweise mehr über gleiches Make-up oder über gleiche Kleidung, bestimmte Marken geregelt. Zugehörigkeit wird darüber geregelt, wer zum Mainstream gehört und wer sich vielleicht auch etwas außerhalb stellen kann.
Und das gilt ja auch häufig für den Job, um mal wieder auf die Gesellschaft noch zurückzukommen, dass es häufig so ist, dass man sich selber größer macht, indem man den anderen entwertet. Ist das auch etwas, was uns ja gesellschaftlich einfach vorgelebt wird?
Ja, da würde ich sagen, ja, das wird uns gesellschaftlich vorgelebt. Das ist ja das Üble, wirklich ein übles Vorgehen in unserer Gesellschaft, dass wir uns und in den letzten Jahren wieder zunehmend über den Erfolg und in der Regel über den pekuniären und über den Statuserfolg definieren und nicht über den Erfolg im, sagen wir mal, im Zufriedensein, im gelingendes Leben führen, jenseits von wie viel Geld habe ich, meine Yacht, meine Frau, mein Haus oder dergleichen. Vielleicht sogar noch in dieser Reihenfolge. Das hat sehr stark mit damit zu tun, wie wir unsere Ökonomie, also ökonomisches Handeln, überbewerten. Das geht ja bis in Schule hinein. Uns wird ja benannt, dass ein Kind ohne Abitur ja schon zum Ausschuss der Gesellschaft gehört. Die Hauptschule haben wir damit schon komplett diskreditiert. Als nächstes sind die Realschulen dran. Dass Eltern ja schon Angst haben bei der Bewertung seitens der Schule, was die dritte Klasse angeht und die Frage von weiterführende Schule, dass das Kind vielleicht, sagen wir mal, nur Realschulbewertung bekommt, weil uns ja auch suggeriert wird, ein Kind, was nicht studiert hat, kein Abitur hat, gehört zum verlorenen Teil der Gesellschaft, was natürlich nicht stimmt.
Ja, und das Vergleichen in der Schule ist ja auch immer wieder Thema, nicht nur, dass die Schüler untereinander natürlich gucken, wie macht der andere das. Es sind ja vielfach die Eltern, die da noch mitmischen. Das müssten sie gar nicht.
Müssten sie nicht. Aber es gehört auch wieder sehr, sehr viel, eigene Sicherheit dazu, sich von diesen vielen verunsichernden Signalen, die uns politischerseits, die uns von der Ökonomie seitens Medien immer oder von sogenannten Untersuchungen, PISA, zentrale Abschlussprüfung und was wir alles haben. Diese Untersuchungen legen ja alle direkt die Vergleichbarkeit und die Rangreihe nahe. Da braucht es ja schon, wahnsinnig viel Selbstsicherheit von Eltern und manchmal ja vielleicht sogar schlicht und ergreifend ausblenden können von Realität, sich da nicht empfänglich zu zeigen und nicht verunsichert zu sein und sagen, oh je, ist denn eine 3 wirklich noch okay? Muss ich jetzt nicht meinem Kind Nachhilfe geben, damit es eine 2 kriegt für weiterführende Schule oder für einen guten Schulabschluss, für einen qualifizierten Abschluss nach der 10, für ein gutes Abitur, weil es ja sonst überhaupt keine Chance hat. Also da dringen diese gesellschaftlichen Bewertungen dringen in die Poren von Familien. Da können sich Familien nahezu nicht von frei machen.
Also sprich, Gesellschaft ist darauf eingestellt, dass der eine den anderen überholt und wir alle gerne überholen wollen.
Ja, schauen Sie sich an, wo rangieren die Börsenberichte in der Tagesschau? Vor 30 Jahren wurde der DAX überhaupt nicht benannt. Der gehört heute immer zum Standardprogramm der Tagesschau. Manchmal sogar an der ersten Stelle, wenn nicht irgendwo gerade ein Krieg ausgebrochen ist. Noch ein nächstes Ding, wir definieren auch als Gesellschaft politisch sehr, sehr deutlich, in der politischen Form sehr deutlich, wer zu uns gehört und wer nicht zu uns gehört und wer draußen ist und draußen bleiben soll. Der Schengen-Raum, also die Außengrenzen der EU, die wir festgelegt haben, mit einer super Freizügigkeit innerhalb. Die Freizügigkeit betrifft Waren und Dienstleistungen. Menschen wollen wir da nicht haben. Wir wollen, dass von außen, von den Entwicklungsländern alle Waren zu uns reinkommen, ohne Zölle und alles. Aber bitteschön, keine Menschen. Und da legen wir fest, wer der Außenseiter ist. Und da gehen wir nicht nur triezend und zankend mit um, sondern tötend.
Die Domradio-Beratung. Wie geht man mit Außenseitern um? Warum gibt es in jeder Gruppe Außenseiter? Das ist unser Thema heute. Und was ist, wenn es wirklich ganz, ganz, ganz extrem wird? Wenn man das Mobbing nennt oder wenn es zumindest schon in diese Richtung geht. Josef Zimmermann von der Familien- und Erziehungsberatung hier in Köln ist zu Gast. Ab wann kann man denn erkennen, dass Ausgrenzung zu Mobbing wird?
Dann, wenn es um die systematische Demütigung mit Worten, Handlungen über eine längere Zeit darum geht, den anderen zu entwürdigen, den anderen gewissermaßen sein Menschsein, sein Dabeisein, sein Mitmachen können und dürfen, seine Rolle abzusprechen. In der Regel sind das dann immer eine kleine Gruppe, die sich zusammengeschlossen hat, ich sage nicht Täter, sondern eine kleine Gruppe, die sich zusammen und einen anderen aktiv ausschließt. Und wirklich mit diesem Begriff, dass es um gezielten, geplanten Angriff geht, dass es um gezielte, geplante Bedrohung geht, körperlich oder mit Worten oder auch virtuell, also Cybermobbing über Handy, über Facebook, also über soziale Netzwerke, jemand anderen auszuschließen, aber wirklich immer mit dem Anteil angreifen, bedrohen, entwerten, entwürdigen. Dann spricht man von Mobbing.
Wie geht man damit um, beziehungsweise wie verhindert man das, dass es so weit kommt?
Pui, also verhindern. Also sagen wir das Präventive. Wichtig ist, sich zu sagen, man kann es nicht verhindern. Es kann immer geschehen. In Gruppen kann es immer passieren, dass es Mobbing gibt, dass es aktive Mobber und Betroffene von Mobbing gibt. Weil wenn ich jetzt sage, wie kann man das verhindern und man hätte ein Rezept, dann wäre ja nachher das Opfer von Mobbing nachher mitschuldig im Sinne von, naja, du hast ja im Vorfeld wohl nicht genug getan. Das passiert ja manchmal leider, dass dann aus Hilflosigkeit heraus der Umstehenden demjenigen, der Betroffene, gesagt, naja, der hätte sich ja vielleicht auch mal früher wehren können. Der hätte ja vielleicht auch mal mit Fußball spielen können. Der hätte sich ja auch vielleicht nicht so selber immer an den Rand stellen sollen. Der hätte ja vielleicht auch schon mal früher was sagen können und so weiter und so weiter. Deshalb sage ich nicht, was kann man vorher tun. Man kann, wichtig ist, natürlich kann man sein Kind stärken im Vorhinein, wie wir es eben schon alles aufgezählt hatten, wie wir zu Hause im Umgang gehen, die eigenen Stärken, den Eigensinn des Kindes zu fördern, wie wir zu Hause damit umgehen, mit Fremden, mit Andersartigen umzugehen und wie wir selber als Eltern sensibel bleiben können, auf unser Kind zu blicken, zu achten und dann, wenn wir merken, es geht ihm nicht gut, positiv anzusprechen und auch nicht sofort jede Hürde beiseite zu schieben. Das sind natürlich alles Hintergründe, wo ich sagen kann, damit kann man seine Kinder stärken, mit einer guten Förderung von Stärken und Kräften, aber auch mit einer gewissen Forderung im Sinne von ein paar Hürden schaffst du auch alleine. Das ist erstmal etwas, wo ja, man sagen kann, das schützt ein Kind vielleicht etwas. Nicht als erstes, aber nicht grundsätzlich. Dann tun ist, in dem Moment, wo ein Kind einem etwas erzählt, hellhörig zu sein und zu horchen, Moment mal, wie kann ich das einschätzen? Und immer mit dem Kind zu besprechen, wie fühlst du dich in der Rolle? Also, dass ich nicht zu schnell den Begriff Mobbing draufsetze, wo ein Kind vielleicht etwas erzählt, was sich noch im Zanken-Triezen-Bereich beschäftigt oder im Ausgeschlossensein, wo das Kind aber vielleicht selber gar keinen Leidensdruck mit hat, sondern vielleicht, wenn ich mich näher mit dem Kind befasse, sage, ja, aber so schlimm ist das nicht, das ist okay, weil in den und den Disziplinen bin ich in der Mitte der Gruppe, da kann ich was, da bin ich was oder in der anderen Gruppe, da geht's mir gut, dass ein Kind also einen Ausgleich merkt. Also mit dem Kind zu sprechen, wie erlebst du das? Wenn das für das Kind ein leidhaftes Thema ist und es benennt, dass es ihm schlecht damit geht oder wenn ich erst recht richtige Anzeichen außerhalb mitbekomme, plötzlich verschlechternde Schulnoten, Schulunlust, bis hin zu Schulangst, Schulschwänzen, körperliche Probleme, klassisch Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, ich will nicht zur Schule, weil ich habe Kopf und so weiter. Also, dass ich merke, mein Kind entzieht sich immer mehr, isoliert sich immer mehr, das sind richtige Alarmsignale.
Dann, also da ist es aber schon weit fortgeschritten. Das heißt, man weiß es nicht unbedingt einzuschätzen. Wie, ist es? Sind es am Anfang coole Sprüche, die manch einer ablässt? Wie ernst ist es gemeint? Ab wann ist es wirklich Schikane?
Der Gradmesser ist die Einschätzung meines Kindes. Und wenn ich merke, was mein Kind mir sagt, wirkt auf mich sehr authentisch und nicht, sagen wir mal, aus Pein, aus eigener Scham verwischend oder weil es Angst hat, oh Gott, was machen die Eltern denn jetzt? Verwischend, wenn ich eine Ahnung habe, das ist authentisch, dann gilt das als die Richtschnur und sonst natürlich, was ich drumherum mitbekomme. Bei den Symptomen, die ich eben benannt habe. Und dann gilt es absolut darum, eine Öffentlichkeit herzustellen. Sofort Öffentlichkeit herzustellen. Das heißt zu sagen, nicht ich als Mutter oder als Vater muss das alleine lösen und nicht du, erst recht nicht du als Kind musst das lösen. Also im Sinne von, naja, das wirst du schon schaffen, nicht abwiegen, sondern ernst nehmen. Sondern Öffentlichkeit herstellen im Sinne von, da wo das geschieht, zurückzumelden und die dort Arbeitenden auf ihre Verantwortung hinzuweisen, beziehungsweise die in die Pflicht nehmen, im positiven Sinne in die Pflicht nehmen und denen rückmelden, was geschieht. Immer mit dem Kind zusammen.
Wenn es nicht ganz so stark ist, wenn es noch im Bereich der Kränkungen ist, ist es nicht immer schädlich. Das haben Sie vor der Sendung ja schon mal gesagt, dass wir alle irgendwie lernen müssen, mit Kränkungen umzugehen. Kann man daran auch wachsen?
Ja, an Kränkungen kann ich wachsen. Beispiel, wenn ich entweder durch eine unbeabsichtigte Handlung mich gekränkt fühle. Sagen wir mal, ich bin in einer bestimmten Disziplin immer der Letzte. Es ist eine Kränkung. Das haben aber andere nicht unbedingt willentlich gemacht. Wenn ich, sagen wir mal, beim Schwimmen immer als Letzter abklatsche, da können die anderen nicht für. So, trotzdem bin ich gekränkt. Der Sprung ins Schikanieren geht über, wenn ich dafür dann fertig gemacht werde von anderen. Aber die Kränkung ist trotzdem erstmal da. Da kann ich natürlich mit umgehen, indem ich vielleicht da aus der Not eine Tugend mache und sage, so, jetzt stärke ich mich daran. Jetzt übe ich das mal eine Runde. Frag jemanden oder die Eltern oder ich klage das meinen Eltern. Ich bin immer Letzte und ich habe einen Elternteil, der sagt, weißt du was, sollen wir das mal ein bisschen üben? Sollen wir das mal ein bisschen trainieren? Oder ein Kind sagt, eigentlich mag ich nicht so sehr Fußball, aber immer auf der Bank sitzen finde ich auch blöd. Ich möchte schon ein bisschen mitmachen, dass ich da als Elternteil nicht überreagiere und sage, sondern aus dieser moralisch überlegenen Haltung raus, ach, weiße Fußballspieler sind ja alle nur dumm und der Fußball ist ja korrupt, ist gut, wenn du Fußball nicht magst, es gibt viel bessere Werte, sondern ernst nehmen und sagen, hey, okay, wenn du das machen möchtest, willst du mal in einem Fußballverein schnuppern und gucken, wie das da funktioniert und was du da machen kannst? Oder wenn ich selber vielleicht gerne ein bisschen mit dem Ball spiele, komm, dann üben wir mal ein bisschen, spielen wir mal ein bisschen. Also ich mein Kind in Anführungszeichen coache und trainiere. Das ist in diesem Rahmen von Kränkungen gut möglich und signalisiert dem Kind, okay, ich kann da selber was tun, mit einer Kränkung umzugehen. Aber wie gesagt, es kippt um, wenn ich von anderen Menschen in diese Kränkung gedrängt und weiter drin festgehalten
werde. Aber kann durch so eine Möglichkeit, dass ich übe das mal ein bisschen, aus dieser Rolle auch rauskommen?
Ja. Natürlich.
Aber vor allen Dingen, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, wenn sie noch nicht so fest ist.
Wenn sie noch nicht so fest ist und wenn nicht andere dauerhaft ihren Vorteil daraus ziehen. Also wenn diese Klickenbildung in Anführungsstrichen oder dieses Muster, es gibt Mobber und es gibt Betroffene, sich noch nicht verfestigt hat. Dann geht das. Wenn sich das verfestigt hat, ist es sogar kontraproduktiv, weil dann gebe ich ja demjenigen, der betroffen ist, die Verantwortung, es zu ändern. Im Sinne von, ja, dann wehre dich doch mal, dann sei doch mal mutiger und ich zeig dir mal, was du sagen kannst. Das hilft dem Menschen. Kennen wir ja doch aus unserer Arbeitssituation. Wenn wir dauerhaft von Kollegen, Kolleginnen oder dem Chef schikaniert werden, dann hilft es uns nicht, wenn uns gut meinende Ratschläge ereilen im Sinne von, nein, dann werde ich doch mal beim nächsten Mal. Wenn der das nächste Mal kommt, dann sagst du einfach das und das. Das hilft uns nicht. Da brauchen wir eine andere Art der Unterstützung. Da brauchen wir Außenstehende, die das mit uns gemeinsam und der Gruppe verändern. Also konkret, da ist Kindertagesstätte, Schule gefragt. Da sehe ich bei Schulen leider ein ziemliches Manko. Dass in Unterrichtsfach sowohl präventiv so etwas wie soziales Lernen nicht als Unterrichtsfach läuft. Das wird dann so als Alibi-Fach Lernen oder so weiter benannt oder Klassenrat oder Kummerkasten. Das ist keine kontinuierliche Arbeit an sozialem Lernen, das ist reine Reaktion. Oder dann, wenn Mobbing geschieht oder auftaucht oder öffentlich wird, dass entweder es von Schulen versucht wird, ich kann es verstehen, als Angstreaktion schnell wegzumachen, zu tabuisieren, da möchte ich Schulen in Schutz nehmen, ist allerdings wirklich selten, oder aus Hilflosigkeit heraus eine Lehrerin, Lehrer sagt, okay, dann regel ich das schnell, sich die Betroffenen schnappt und denkt, mit einer Sanktion oder mit Androhung wäre das zu regeln. Nein, ist nicht zu regeln, weil es ist ein Gruppenphänomen. Zum Mobbing gehört die ganze Gruppe. Es gibt diejenigen, die die Mobberrolle eingenommen haben, die sich groß tun. Die können das aber auch nur auf dem Hintergrund, dass es mindestens 60% in der Klasse Mitläufer gibt, die Angst haben, etwas zu tun oder implizit mit unterstützen oder sich nicht auf Seite des Ausgeschlossenen stellen, weil sie Angst haben, der Nächste zu sein. Das heißt, die muss ich mit ins Boot nehmen. Ich habe demnach ein Klassenthema und ein Gruppenthema. Das kann ich nicht machen, indem ich dem einen sage, so, ich schütze dich jetzt und wehre dich doch mal auch ein bisschen und den anderen sagen, das dürfte aber nicht.
Die Domradio-Beratung rund um die Außenseite. Wir werden gleich kurz zusammenfassen und noch ein kleines Beispiel rauspicken. Die Domradio-Beratung für heute geht zu Ende. Über Außenseiter haben wir gesprochen, die es überall in jeder Gruppe zu finden gibt. Wir haben als Schwerpunkt die Kinder uns vor Augen geführt und wenn wir die etwas größeren anschauen, Herr Zimmermann, dann kennt jeder wahrscheinlich selber noch die Situation von irgendwann mal Party oder Disco, dass man ja am Rande steht, sich am Glas festhält und das Gefühl hat, so richtig wohl fühle ich mich nicht.
Ja, und ich glaube, dass das nicht nur etwas ist im Sinne von, dass man das immer schon mal erlebt hat und dann irgendwann ablegt und dann ein völlig gerundeter Mensch ist und mit seiner Entwicklung abgeschlossen hat, sondern diese Formen von, dass ich mich als Außenseiter wahrnehme, dass ich mich am Rande stehend wahrnehme, werde ich immer wieder in bestimmten Situationen des Lebens haben. Und das Ziel der Entwicklung kann auch nicht sein, das wegzuhaben, sondern A, zu lernen, wie gehe ich damit um und als individuell und zu merken und mich nicht komplett meine Identität darüber zu bestimmen, dass ich in allen Gruppen immer die gleiche, in eine gute Rolle einnehmen muss, sondern dass das variabel ist. Also ich mehr lerne und für mich als Lebensform erhalten kann, okay, das Leben ändert sich und demnach ändern sich auch meine Rollen, beispielsweise Berentung. Dann muss ich plötzlich eine völlig andere Rolle einnehmen und vielleicht ein Mensch, der vor im Rampen nicht gestanden hat, muss damit klarkommen, dass er jetzt erstmal am Rande steht und da seine Rolle neu zu finden hat und auch finden muss. Und wenn ich das vorher immer wieder kennengelernt habe, kann ich umso leichter damit umgehen. Und die andere Seite zu lernen, auch als Lebensaufgabe, nehme ich mal dieses Beispiel Party. Ich gehe davon aus, dass es bei mir immer wieder die Situation gibt, dass ich auf Partys, auf den Geburtstagspartys, wo viele Leute eingeladen werden, wenig kennt, ich dann doch immer am Rande stehen werde und da für mich eine Haltung einnehmen kann und als sagen kann, so, und das ist jetzt in Ordnung so, dann bleibe ich eine gewisse Zeit hier und das ist okay so. Ich muss jetzt nicht Stress haben, um in Kontakt zu knüpfen und ich kann Leuten vorher sagen, dass ich nicht gerade der Typ für sowas bin, dann sind die nicht gekränkt und ich muss umgekehrt nicht andere Menschen, die mir vielleicht sehr, ja, wie so super Partyplänkler erscheinen, ich die nicht mit diesem Wort abwerten muss, sondern vielleicht eher ja mit einer gewissen Anerkennung schauen kann, oh, und es gibt Leute, die finden in diesem Rahmen eine Form der Zugehörigkeit, die mir abgeht. Und dann kann ich sagen, ja, das ist so bei mir, an anderen Stellen ist es anders, vielleicht löse ich dieses Thema irgendwann im Laufe meines Lebens, vielleicht aber auch nicht, und ich muss nicht anderen sagen, ja, aber deshalb sind die auch schlechter, weil ich ja hier am Rande stehe. Das sind beides gute Entwicklungsaufgaben und gute Klärungsmöglichkeiten.
Ganz spannend auch noch kurz zum Schluss ist auch, dass es eine Perspektivefrage ist. Der Coole ist vielleicht für jemanden anderen uncool und andersherum. Je nachdem, was die machen und in welcher Gruppe die sich bewegen, sind sie mal der Außenseiter und mal nicht.
Ja, gucken Sie mal, WM, Außenseite, auch Konnotation. Wer mag im Moment Brasilien? Wer mag im Moment Argentinien? Niemand. Wir haben alle für die Außenseiter gehalten. Wir haben alle gesagt, Chile, boah, das waren die Außenseiter im Spiel. Schweiz waren die haben jetzt alle Sympathien. Und die vermeintlichen Favoriten sind im Moment eher negativ im Sinne von, boah, die will man ja eigentlich nicht mehr haben. Und man hofft, dass die beim nächsten Mal rausfliegen. Da kriegen wir ja mit, wie schnell sich das Blatt auch wenden kann zwischen anerkannt sein, Favorit sein und Außenseiter sein.
Josef Zimmermann von der Familien- und Erziehungsberatung hier in Köln. Herzlichen Dank für Ihren Besuch. Unsere Sendung Domradio Beratung ist zu Ende. Mein Name ist Dagmar Peters und ich danke fürs Zuhören. Einen schönen Tag noch.